Einen schönen guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Und schön auch, dass ihr zu Hause zuschaut und eingeschaltet habt. Oder schön, dass ihr das im Nachhinein anschaut, wenn alles schon vorbei ist. Immer schön, wenn ihr dabei seid. Die allermeisten Menschen von uns kommen dem Reden Gottes am nächsten dann, wenn die Bibel vorgelesen wird. Und es ist wirklich etwas Besonderes, wenn wir in der Bibel lesen dürfen. Ich weiß, dass jeder einzelne Prediger sich sehr bemüht, das Wort so auszulegen, dass das, was dann gepredigt wird, auch dem Wort Gottes entspricht. Aber wir werden niemals rankommen an die Wahrheit und die Weisheit und die Herrlichkeit der Bibel. Und weil die Bibel Gottes Wort ist und wir seine Stimme hören, wenn sie vorgelesen wird, möchte ich bitten, dass ihr mit mir aufsteht, wenn ich die 4 Verse von heute vorlese, einfach damit uns das wieder neu ins Bewusstsein gerufen wird, wem wir da eigentlich zuhören, wenn ich vorlese. Und wenn ich dann predige, dann könnt ihr wieder sitzen, natürlich. Der Text heute, ist es? Ah ja, nein, da, ist Matthäus 8, Vers 14 bis 17. Und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag und Fieber hatte. Und er berührte ihre Hand, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihnen. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Amen. Danke. In diesen 4 Versen steckt so viel Anteilnahme, so viel Barmherzigkeit, so viel Freundlichkeit Gottes. Die 4 Verse sind so wohltuend zu lesen, wenn man sie durchliest und darüber nachdenkt. Zuerst kommt Jesus in das Haus des Petrus. Er bleibt nicht fern, sondern er tritt ein. Jesus ist ein Gott, der uns nahe ist. Dann sieht Jesus die Schwiegermutter des Petrus krank liegen. Er nimmt sie wahr, er sieht sie an, er schaut nicht über sie hinweg, er übersieht sie nicht. Und er übersieht auch nicht ihr Leiden und ihren Zustand der Krankheit. Jesus ist ein Gott, der uns sieht. Und dann rührt er sie an, er meidet sie nicht, er geht nicht weiter. Jesus ist ein Gott, der uns annimmt. Und dann heilt er die Schwiegermutter, er nimmt das Fieber weg. Er lässt sie nicht in Krankheit liegen und überlässt sie nicht in ihren Leiden. Jesus ist Gott, unser Arzt. Und dann lässt er auch noch alle anderen zu sich kommen, obwohl er doch eigentlich bei Petrus zu Besuch ist. Er weist niemanden ab, er ist nicht unfreundlich, er grenzt niemanden aus. Jesus ist der Gott, der für alle offene Arme hat. Und dann treibt er die Geister aller Besessenen aus, die zu ihm kommen. Er lässt die Menschen nicht in Gefangenschaft sitzen, er überlässt sie nicht der Macht des Teufels, sondern er befreit sie. Jesus ist der Gott, der uns frei macht. Und dann heilt er alle Kranken. Nicht einen einzigen Kranken lässt er aus. Keine Krankheit ist für ihn unheilbar. Über keinen Kranken sieht er hinweg. Jesus ist Gott, unser Lebensspender und Wohltuer, der allmächtige Arzt. Und in all dem erfüllt er die Prophetie, die 700 Jahre vorher schon ausgesprochen wurde. Jesus ist Gott, der sein Wort hält. Was für ein Gott, was für ein herrliches Wort. Jesus ist so gut, Gott ist so gewaltig, er ist so mächtig und so freundlich, so liebevoll, so barmherzig in allem, was er tut. Und es ist wirklich ein schöner und ermutigender Text. Aber dann schaue ich hier durch die Reihen und ich sehe unter euch Menschen sitzen, die krank sind. Und ich weiß von vielen von euch, die Schmerzen haben, die leiden, die teilweise schon lange leiden. Ich habe gerade jetzt heute Morgen von einem Freund gehört, dass er nicht gesund ist und der Ausgang der Krankheit zurzeit sehr unsicher ist. Ich selbst bin nicht gesund, es gibt viele Kranke. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Einzelne von euch ein körperliches oder ein seelisches Leid zu tragen hat und sicher irgendjemanden kennt, der leidet. Und dann lesen wir diesen Text oder wir lesen den Text von letzter Woche oder wir lesen den Text von vorletzter Woche oder wir lesen irgendeinen der anderen Texte in den vier Evangelien, wo alle geheilt werden, die zu Jesus kommen. Und dann kommt die Frage vielleicht auf, warum nicht ich? Warum werde ich nicht gesund? Hätte ich vielleicht besser zu dieser Zeit leben sollen, als die Menschen zu Jesus kommen konnten, ihn persönlich angreifen konnten? Oder ist Jesus vielleicht gar nicht mehr so mächtig, jetzt wo er nicht auf der Erde ist? Oder liebt er mich vielleicht nicht so, wie er sein Volk liebte zu der Zeit, als er als Mensch auf der Erde lebte? Was ist der Grund, warum Jesus mich nicht heilt? Was ist der Grund, warum Jesus dich nicht gesund macht? Ist Gott wirklich gut? Und das sind Fragen, die, so denke ich, jeden Christen irgendwann einmal erreichen und vielleicht auch überwältigen. Und ich glaube nicht, dass das Fragen sind, die aus einem schwachen Glauben erfolgen oder aus einem überwältigenden Zweifel, der zeigt, dass wir kein Vertrauen auf Gott haben. Diese Fragen sind menschlich, die sind ganz normal. Sie entstammen dem Ringen mit dem Allmächtigen, der ja eigentlich der Vater der Lichter ist, von dem alles Gute kommt. Und dann sitze ich da und bin krank. Ist das wirklich gut? Wie sollte das Leid, das mich zu Boden drückt, das mir die Luft zum Atmen nimmt, das mir den Alltag so schwer macht, wieso sollte das gut für mich sein? Wie schmerzhaft ist da ein solcher Text, an dem jeder Einzelne, der zu Jesus kommt, geheilt wird. Und eigentlich ist es schön zu lesen, aber es tut weh. Und ich möchte heute nicht mit euch die Frage beantworten, warum Gott Leid zulässt. Erstens kann ich die Frage nicht beantworten, egal wie lang ihr mir Zeit dafür gebt. Und zweitens ist es nicht das Thema des Textes. Aber ich möchte gerne versuchen, die Frage zu beantworten, warum Jesus hier alle heilt und zumindest mich nicht und euch vielleicht auch nicht. Also auf jeden Fall jetzt im Moment, was er jetzt nachher macht oder morgen, das weiß ich nicht. Und ich hoffe, dass ihr am Ende dann aus dieser Predigt genauso viel Trost mit nach Hause nehmen könnt, wie ich in der Vorbereitung der Predigt herausziehen durfte. Und natürlich ist mir klar, dass ein ausführliches Bibelstudium, das sich über Tage hinweg streckt, deutlich ergiebiger ist, als eine Predigt sein kann. Aber ich werde mich bemühen und ich weiß auch, dass der Trost, den wir kriegen, schlussendlich aus Gott kommt und dass er ihn jedem gibt, der bittend vor seinen Thron kommt. Und deswegen möchte ich jetzt auch noch einmal beten, bevor wir dann in das Thema einsteigen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir Vater zu dir sagen dürfen. Danke, dass wir zu dir kommen können mit all unseren Sorgen und Nöten. Danke, Herr, dass du derselbe bist, gestern, heute und in Ewigkeit. Und dass wir wissen dürfen, dass du uns hältst und trägst und dass du gut bist. Und du siehst unsere Nöte, unsere Schmerzen, unsere Ängste, unsere Sorgen, Krankheiten, unser Leiden, alles, was uns betrifft und weißt, warum du uns das aufträgst. Und ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst durch dein Wort, dass du mich verwendest nach deiner Gnade und zum Trost deiner Gemeinde. Herr, berühre du unsere Herzen. Und ich bitte dich, nimm weg, was von mir kommt, was nicht dir entspricht. Lass die Worte, die nicht von dir kommen, zu Boden fallen, dass deine Worte bleiben. Denn du bist ewig und du bist gut. Gepriesen sei dein Name. Amen. Kommen wir zum ersten Punkt. Es ist immer gut, bevor man einen Text anschaut, den Kontext anzuschauen. Jesus geht hier also zu Petrus und heilt dessen Schwiegermutter und dann heilt er alle anderen Menschen, die zu ihm kommen. Aber in welchem Kontext tut Jesus das? Was ist das, was drumherum passiert? Wir können getrost davon ausgehen, dass Gott in seiner Weisheit und Allmacht jedes Wort in der Bibel an genau den Platz gesetzt hat, wo es hingehört und wo es am meisten Aussagekraft hat. Das heißt, wenn wir den Rahmen betrachten, in dem der Text eingebettet ist, dann erhalten wir auch daraus mehr von der Tiefe und der Auslegung. Und hier sehen wir Jesus, der kurz vor Beginn seines Wirkens, kurz nach Beginn seines Wirkens die Bergpredigt gehalten hat und von da weg zuerst den Aussätzigen heilt, dann den Knecht eines römischen Hauptmannes heilt, dann die Schwiegermutter von Petrus heilt, dann alle möglichen Kranken und Besessenen heilt und dann weitergeht und mit zwei Männern über Nachfolge und den Preis der Nachfolge redet und so weiter. Jesus hatte den Beginn seines Wirkens, bevor er die Bergpredigt gehalten hat, nicht lange zuvor in der Synagoge in Nazareth bestätigt. Das kann man im Lukas-Evangelium genauer nachlesen, wo Jesus die Tora, die Schriftrolle, aufmacht und dann eine Prophetie von Jesaja vorliest und dann dazu sagt, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Damit bestätigt Jesus, es hat begonnen, jetzt geht's los. Die Prophetie, die er vorlas, die entstammt Jesaja 61 und lautete: Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Und das war eine Prophetie, die Israel sehr gut kannte. Das war das, worauf Israel schon so lange gewartet hatte. Die Verheißung Gottes, dass das gelobte Land, in dem sie jetzt schon so lange waren und das immer wieder zerrüttet war von Krieg und von Gefangenschaft, dieses Land wiederherzustellen, alles Leid wegzunehmen, die Besatzung der Römer wegzuwischen und das Reich Gottes auf Erden festzumachen. Darauf wartete Israel. Und Jesus bestätigt diese Hoffnung mit seinen Worten. Aber nicht nur mit seinen Worten, er bestätigt sie auch mit seinen Taten. Ein wichtiger Bestandteil dieses göttlichen Versprechens, das wir jetzt gerade gelesen haben, war Heilung. Und das heißt auch zum Beispiel in Jesaja 35, über die Rettung, die Gott gibt: Seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Und genau das war es ja, was Jesus tat. Lahme gingen, Blinde sahen, Taube konnten hören, Stumme konnten reden. Und alle anderen Krankheiten, die nahm er auch davon. Er heilte jeden. Und Jesus machte dabei auch vor den Heiden nicht Halt, so wie es auch prophezeit war. Das war vielen der Juden damals nicht bewusst. Aber in der Bibel, im Alten Testament, ist ganz klar, dass die Heiden auch mit inbegriffen waren in diese Prophetie. Er heilte zuerst die Kranken des Volkes Israel und dann aber auch die Kranken der Heiden, aller anderen Völker. Niemand, der zu ihm kam, wurde abgewiesen, denn er erfüllte die Prophetie. Und es ist deswegen spannend, in welcher Reihenfolge Matthäus hier das schreibt. Nachdem Jesus die Bergpredigt hält, da redet er zuerst am Ende der Bergpredigt von falschen Lehrern und er warnt davor, auf falsche Lehrer zu hören, denn diese falschen Lehrer führen nicht in die Ewigkeit zu Gott und man kann diese falschen Lehrer an ihren Früchten erkennen. Und dann zeigt er auf, dass das Hören seiner Worte das Fundament für die Ewigkeit ist. Und dann geht er los und das Erste, was er macht, ist, er heilt einen Aussätzigen. Und der Christoph hat das ja schön erklärt in seiner Predigt, das war eine Randperson des Volkes. Den würde niemand angreifen, den würde niemand mit der Beißzange angreifen. Und Jesus geht hin und heilt ihn. Das war der Erste, den er geheilt hat, ein Aussätziger, um zu zeigen, jeder bekommt bei mir Heilung. Und dann heilt er den Knecht eines Hauptmannes. Und damit macht er allein durch sein Wort, er geht ja nicht einmal hin, den Anspruch fest, dass er wirklich Gott ist, der Allmächtige, der durch sein Wort wirken kann. Und dann heilt er die Schwiegermutter des Petrus und alle anderen, die zu ihm kommen. Und er macht damit unweigerlich fest, dass das Wort, diese Prophetie, dass der Messias kommen würde und das Land, das Reich Gottes beginnen würde, wiederherstellen würde, das macht er fest. In diesem Rahmen heilt Jesus also alle, die kommen. Er bestätigt, dass das Reich Gottes auf Erden mit ihm begonnen hat und dass die Erfüllung der Verheißungen jetzt in diesem Moment anfängt. Die Heilungen, die Jesus durchführt, haben also auf jeden Fall zwei Gründe. Der erste Grund, den setze ich voraus, den habe ich nicht erwähnt, das ist die Liebe Gottes und die Barmherzigkeit mit dem Leidenden. Seine Freude daran, Gutes zu tun und Menschen zu retten, Armen und Kranken zu helfen. Das ist Gott. Das will ich jetzt gar nicht näher ausführen, weil die Zeit fehlt. Aber Gott ist Liebe und seine Sanftmut und seine Barmherzigkeit zeigen sich immer und immer wieder. Und das ist ein Punkt, den ich voraussetze. Der zweite Grund ist die Erfüllung der Prophetie und Grundlegung des Reiches Gottes. Indem Jesus heilt, beweist er seine Göttlichkeit und er beweist, dass er der Gesalbte des Herrn ist und er zeigt, dass das Reich Gottes gekommen ist. Und es gibt noch einen dritten Grund. Und vermutlich gibt es noch viele Gründe mehr, aber wer hat den Verstand Gottes erkannt oder seine Pläne vollauf verstanden? Ich nicht, deswegen bleibe ich bei einem dritten Grund und den Rest dürft ihr zu Hause weiter studieren. Der dritte Grund, den offenbart Jesus den Pharisäern und Schriftgelehrten, als er mit offensichtlichen Sündern und mit Zöllnern zusammensitzt und isst. Die Schriftgelehrten, die regen sich auf, dass Jesus mit diesen Halsabschneidern und mit diesen unreinen Menschen zusammensitzt. Und Jesus antwortet darauf, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern die Sünder zur Buße. Jesus vergleicht Sünder mit Kranken und stellt sich durch seine Taten nicht nur als Arzt für alle physischen und psychischen Leiden dar, sondern auch als Arzt für alle geistlichen Leiden, alle seelischen Leiden, die uns betreffen. Er ist als Arzt für die Sünder gekommen, als Retter für Verlorene. Und das bestätigt er auf sehr beeindruckende Art und Weise in dem Ereignis, eine bekannte Geschichte, wo mehrere Menschen einen Gelähmten auf einer Liege zu Jesus bringen. Sie lassen ihn durchs Dach herunter und Jesus sagt, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Schriftgelehrten echauffieren sich darüber, was er sich einbildet, Sünden zu vergeben. Das kann er ja nicht machen. Aber Jesus beweist, dass er das machen kann, indem er diesen Mann heilt. Jesus macht also auch gesund, um zu zeigen, dass er Vollmacht hat, nicht nur den Körper gesund zu machen, sondern auch den Geist. Krankheit erinnert uns immer wieder daran, dass wir Sünder sind und seine Reinigung brauchen. Krankheit ist ein Zeichen der Verlorenheit in Sünden und sein heilendes Wirken ein Zeichen seiner rettenden Macht. Und falls jemand das denkt, ich habe jetzt nicht gesagt, dass deine Krankheit eine Folge deiner Sünde ist. Das würde ich hier nicht sagen. Es ist aber deswegen doppelt bemerkenswert, dass der erste Kranke, den Jesus nach der Bergpredigt heilt, ein Aussätziger ist. Denn Aussatz ist in der Bibel auch immer wieder ein Bild für Sünde. Aber der unheilbare Krankheiten heilen kann, der kann auch Sünde vergeben. Und der den Unreinen von seinem Aussatz reinigt, der kann auch den geistlich, den innerlich Unreinen von seiner Sünde reinigen. Und so wie die Macht der Dämonen in unserem Text und die Macht des Teufels vor ihm überhaupt keinen Bestand haben, so kann er auch die Sünde vergeben. Er heilt in einem Atemzug Kranke und befreit Besessene von Dämonen. Das macht er in einem Durchgang. Und in der gleichen Macht vergibt er unsere Sünden und er reinigt uns von unserer Schuld. Und dieser dritte Grund, das ist auch der Hintergrund und die Grundlage der Prophetie, die Matthäus hier anführt. Nachdem es nämlich in unserem Text heißt, dass Jesus alle Geister austrieb mit einem Wort und alle Kranken heilte, und da schreibt Matthäus weiter, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Dieses Zitat stammt aus der Prophetie des leidenden Knechtes Gottes und verbindet dieses Ereignis, dass Jesus hier rumgeht und alle heilt, mit dem Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus am Kreuz. Die Prophetie geht nämlich folgendermaßen weiter. Nachdem steht, dass Jesus unsere Gebrechen und Krankheiten getragen hat, heißt es weiter in Jesaja: Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Und hier tritt die Verbindung unserer Sünde und unserer Verlorenheit mit der Krankheit offen zutage. Matthäus sagt hier nicht aus, dass Jesus alle diese Erkrankungen und Besessenheiten in diesem Ereignis auf sich genommen hatte und getragen hatte. Das sagt Matthäus nicht, dass Jesus jetzt hier herumgegangen ist und alles auf sich geladen hat. Er hat sie im Moment unseres Textes nicht getragen, er hat geheilt. Aber Gottes Gnade und seine Rettung bündeln sich in dem, was Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Alle Barmherzigkeit und aller Segen, den wir aus seiner Hand enthalten, alles Gute, das er uns gibt, das hat seinen Grund, seine Ursache und sein Ziel im Kreuz. Ich kann dahin zeigen und dahin, das ist eigentlich schön. Auf beiden Seiten ist das Kreuz. Jesus, der Knecht Gottes, trug unsere Schuld und unsere Sünde. All unsere Schlechtigkeit, all unsere Bosheit, alle unsere seelischen Wunden und geistlichen Krisen, alle Ursachen des Bösen, er trug es am Kreuz. Und damit trug er, als er für uns am Kreuz hing, auch alle Folgen der Sünde, alles Leid, jeden Schmerz, jede Krankheit, jede Wunde, alles, unsere Verlassenheit, unsere Einsamkeit, das gesamte Gericht Gottes. Er ertrug den Zorn Gottes über alles Ungerechte und Böse und bezahlte die Sünde. Er wurde zerschlagen und geschunden und vernichtet für uns. Und in seiner Weisheit war Gott mit Blick auf dieses Opfer, das Jesus vollbracht hat, im Vornherein geduldig und hielt sich zurück und war barmherzig und voll Gnade und voll Güte. So steht es in Römer 3, Vers 25 und 26. Und der Arzt, der all unser Leid und all unsere Krankheit wegnehmen kann, mit einem Wort, er war bereit, all das selbst zu tragen. Und deswegen sagt Jesus ja bereits voraus in der Synagoge in Nazareth, wo er sein Wirken bestätigte. Da sagte er zu den Menschen, die ihm zuhörten, dass sie ihn verspotten würden und sagen würden: Arzt, heile dich selbst. Doch Jesus heilte sich nicht selbst. Er starb. Und er starb für unsere Schuld, damit wir leben können. Wer an ihn glaubt, der wird gerettet. Wer seine Sünden bekennt, dem werden sie in und durch Jesus vergeben. Und er wird mit Jesus ewig leben. Denn Jesus ist unser Arzt. Kommen wir zum dritten Punkt. Dass Jesus hier also alle geheilt hat, ist Ergebnis erstens seiner Liebe und Barmherzigkeit. Zweitens ein Zeichen dessen, dass er das Reich Gottes einsetzte. Und drittens ein Bild für seinen Auftrag, für unsere Sünden zu sterben und uns schlussendlich von der Sünde zu heilen. Aber ist das wirklich ein Trost für diejenigen unter uns, die unter Krankheit und Schmerzen leiden? Ist es ein Trost für jemanden, der von heute auf morgen plötzlich nur noch ein halber Mensch ist? Ist es ein Trost für einen alten Menschen, der auf einmal auf Hilfe angewiesen ist? ist es ein Trost für einen Mann, der gestern noch kräftig war und in der Blüte seines Lebens und jetzt auf einmal vor Schmerzen nicht mehr aufrecht stehen kann? Ist es ein Trost für eine gestandene Frau, die aufgrund ihrer Schwäche auf einmal ihren Alltag nicht mehr bewältigen kann? Ist es ein Trost für einen jungen Menschen, der aufgrund eines Tumors jetzt dem Tod ins Auge blickt? Die Antwort ist ja. Ein eindeutiges Ja. Was ist Krankheit gegenüber der Sünde? Was ist Schwäche gegenüber dem Tod? Krankheit kann sich dahinziehen. Krankheit kann uns wirklich quälen. Krankheit kann auch auf lange oder kurze Sicht zum Tod führen. Aber eben, es kann. Die Sünde führt auf jeden Fall zum Tod. Natürlich ist es ziemlich abstrakt, jetzt das zu vergleichen, was uns persönlich jetzt bedrückt, mit dem, was wir im Alltag nicht so sehr wahrnehmen. Dieser Vergleich ist vielleicht schwierig zu erfassen. Aber es ist der Vergleich, der vor Gott gilt. Und daher sagt Jesus auch zu den Juden, als diese nach seiner Heilung eines Gelähmten am Sabbat wieder wütend sind, dass er am Sabbat heilt, dass Jesus noch viel größere Werke tun würde als dieses. Jesus heilt einen Gelähmten. Das ist schon groß. Er tut es an einem Sabbat. Das ist für die Juden skandalös. Aber er sagt, dass er noch viel größere Werke tun wird als das. Beides war nichts gegenüber dem, was Jesus für uns am Kreuz vollbrachte. Eine Heilung ist nichts gegenüber dem, was Jesus tat. Er besiegte den Tod. Er erlöste uns von der Sünde. Er erlöste uns von dem Teufel. Er erlöste uns von dem Gericht. Er versöhnte uns mit sich selbst. Indem Jesus für uns am Kreuz starb, dann nahm er unsere Schuld auf sich und er kaufte uns den Weg zu Gottes Thron. Der Weg, den niemand gehen durfte, den dürfen wir jetzt durch Jesus gehen. Der Weg zu Gottes Thron ist frei. Es ist ein unfassbares Geschenk, dass wir durch Jesus Vergebung unserer Sünden haben dürfen. Dass wir in ihm gerecht sein können. Dass ich Sünder vor Gott gerecht bin, weil Jesus für mich gestorben ist. Wie gewaltig ist es, dass Gott uns die Gerechtigkeit und Herrlichkeit seines Sohnes gibt, dass er in uns die Gerechtigkeit und Herrlichkeit seines Sohnes sieht. Wenn er euch anschaut, die ihr Kinder Gottes seid, dann sieht er die Herrlichkeit seines Sohnes. Er sieht nicht unsere Schuld. Er sieht nicht unsere Verdorbenheit, unsere Sünde, unsere Unfähigkeiten. Er sieht Jesus. Und wer an Jesus glaubt, der ist vom Tod zum Leben übergegangen und hat eine Heilung erfahren, die alles Körperliche übersteigt, die so viel besser ist, als jede körperliche Heilung jemals sein könnte. In Jesus sind wir mit seinem Geist versiegelt. Gott selbst wohnt in uns. Stellt euch das vor. Gott wohnt in dir, wenn du glaubst. Er, der Allmächtige, hat uns mit seiner Heiligkeit in Jesus ausgestattet. Er hat dieselbe Macht, mit der er Jesus aus den Toten auferweckt hat, an dir wirksam gemacht, um aus dir eine neue Schöpfung zu machen, dass du ein Kind Gottes sein kannst. Er hat seine Macht an deinem inneren Menschen wirksam werden lassen. Er hat uns nicht nur als Mensch erschaffen, als wir auf diese Erde kamen. Er hat uns als sein Kind neu geschaffen. Wir sind neu in ihm. Wer an Jesus glaubt, der darf zu Gott, dem Allmächtigen, dem Schöpfer von Himmel und Erde, er darf zu ihm Papa sagen. Papa. Wahnsinn. Und wir dürfen zu diesem liebevollen Vater kommen und alles, was unser Herz belastet, sagen. Wir dürfen alles ausschütten vor dem Allmächtigen. Wir dürfen mit Freiheit vor ihm kommen und wissen, er hört uns. Welcher Gott macht das? Welcher Gott hört unser Stammeln und unser Flehen und unser Heulen und unser Stöhnen an und sagt, oh, wie lieb ich dich habe. Sprich weiter. In Jesus haben wir eine Hoffnung, ein ewiges Leben, ewige Sicherheit. Mehr als das, was wir jemals haben könnten. Hat irgendjemand ein Taschentuch? Ah, der Dominik bringt schon eins nach vorne, danke. Und deshalb auch, cool, zwei Stück, dankeschön. Kurz das Mikro aus, na, einfach weghören. Schön. Ich bin geimpft, keine Sorge. Das ist auch hilfreich. Wir haben in Jesus die Gewissheit darüber, dass wenn wir sterben und wenn unsere Krankheit uns zum Tode führen sollte, wir in Ewigkeit leben werden. Und ja, gut, ich bin krank, aber nicht so schwer krank, aber der Gedanke, früher beim Herrn sein zu dürfen, was für ein Gedanke. Ich weiß nicht, ob ihr von Philipp Mickenbecker gehört habt. Ich glaube, das ist der Name. Er ist jetzt vor kurzem gestorben. Er war ein junger Mann, hatte Krebs. Und er hat einen YouTube-Channel mit seinem Zwillingsbruder geführt, auf dem er immer wieder von Jesus erzählt hat. Und er hat bis zum Schluss hat er sagen können, dass seine Hoffnung beim Herrn ist. Und jetzt ist er da. Wenn wir bei Jesus sind, dann haben wir die Hoffnung, dass wir für alle Zeit, für alle Ewigkeit frei sein werden von Leid, von Schmerz, von Tränen. Du wirst nicht mal vor Freude heulen, so wie ich. Jedes Dunkel wird vergehen, wenn wir in seiner Nähe sind. In Jesus sind wir geborgen, immer. Wir wissen, dass er uns hält und trägt und versorgt. Mit allem, was wir zum Leben brauchen und noch so viel mehr. Wir wissen, dass alles, was uns trifft, uns zum Guten dient, weil Gott es uns versprochen hat in Jesus Christus. Weil Gott gut ist und weil wir Freunde des Allerhöchsten sind, Kinder des Vaters und weil wir zu seinen Heiligen gemacht wurden. In Jesus stehen uns alle Privilegien des Himmels zu, jetzt, nicht erst später, jetzt. Und wir sind mit ihm Erben der Herrlichkeit der Ewigkeit geworden. Wir werden mit ihm auf seinem Thron sitzen. Und wie irre ist das denn? Jesus hat uns zu seinen Miterben gemacht. Der Sohn Gottes, Gott selbst, will seinen eigenen Besitz mit uns teilen. Er wird seinen eigenen Besitz mit uns teilen. In Jesus haben wir so unendlich viel und noch viel mehr, als wir es uns jemals erträumen könnten oder noch viel mehr, als wir erkennen könnten, wenn wir dann tatsächlich bei ihm im Himmel sind. Wir werden eine Ewigkeit brauchen, um zu sehen, was wir alles haben. Und eine Ewigkeit endet gewiss nie. In Jesus sind wir erlöst, befreit, gerettet, getragen, bewahrt, gesegnet, geliebt, begnadigt und noch vieles mehr. All das in Jesus. Und Jesus ist es auch, der uns in unserem Leiden und in unserer Krankheit aufrichtet und stärkt. Er hat nicht nur jede Krankheit und jedes Leiden geheilt, als er auf der Erde war. Er hat auch jede Krankheit und jedes Leiden getragen, bis er dann am Kreuz für uns starb. Denn wir haben in ihm einen Hohepriester, der mit uns Mitleid haben kann in jedem Leid, das uns trifft. In jedem Leid. Er weiß in jedem Moment, wie du dich fühlst. Er weiß in jeder Sekunde, was dein Herz bedrückt. Und deswegen kannst du dich ihm auch in jeder Schwachheit und in jedem Leid zuwenden und in jeder Krankheit auf ihn schauen und wissen, Jesus ist da und er ist gut. Er ist es ja, der dich erlöst hat. Er ist es auch, der dich von deinem jetzigen Leiden erlösen kann. Und wenn er dich jetzt nicht erlöst, dann in der Ewigkeit. Dieser Philipp hat gesagt, wenn ich jetzt nicht gesund werde, dann bin ich in der Ewigkeit gesund. Also das ist jetzt paraphrasiert, ich glaube, er hat es ein bisschen anders formuliert. Jesus ist es auf jeden Fall, der unser Leben trägt und uns auch die Kraft schenkt, die wir brauchen, um durch die Situation zu kommen. Und das ist auch so etwas Gewaltiges. Paulus schreibt in 2. Korinther 12 von einem Leiden, das er hat. Er definiert das nicht näher. Auf jeden Fall war dieses Leiden, das ihn körperlich sehr belastete, so schwer, dass er dreimal dafür Gott anflehte. Und okay, dreimal, wenn mir was wehtut, dann bete ich 5 bis 6 Mal mindestens. Aber für Paulus war das offensichtlich viel. Dreimal flehte er Gott an. Dreimal flehte er Jesus an, dieses Leiden wegzunehmen. Und dann heißt es in Vers 9. Und er, Jesus, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum, schreibt Paulus weiter, will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Das Wort für Schwachheiten, das Paulus hier verwendet, das ist genau dasselbe Wort, das in unserer Prophetie in Matthäus für Gebrechen steht. Jesus hat all unsere Gebrechen und Krankheiten getragen, damit wir in unserer Schwachheit aus seiner Kraft leben können. Das ist ein enormes Versprechen, das ist gewaltig. Die Kraft Gottes selbst in unserem Leiden. Jesus ist nicht nur der, der uns trägt und der uns festhält, der uns nie loslässt. Nein, er gibt uns auch seine eigene Kraft. Seine Kraft wird in uns wirksam, wenn wir schwach sind. Und darum schreibt Paulus auch, für Nichtchristen eher befremdlich, aber für uns so herrlich. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Hierbei geht es nicht um eine geistliche Form von Masochismus, sondern um die Gewissheit dessen, dass die Kraft, die Jesus uns geben kann, seine Kraft, so viel besser ist als meine Kraft. So viel herrlicher ist als das, was ich aufbringen könnte. Wie viel wünschenswerter ist es, von ihm und von seiner Kraft erfüllt zu sein, als gesund zu sein und seine Kraft nie zu spüren. Aus ihm und all seinen Segnungen können wir wirklich Trost erfahren. Und ich kenne ein Ehepaar, das ich immer wieder besuchen darf. Und dort spüre ich diese Kraft. Der eine Ehepartner ist schwer krank, aber beide leben sie aus dieser Kraft. Kommen wir zum 4. Punkt. Und ich, was ist mit mir? Heißt das also jetzt, dass wir gar nicht mit Heilung zu rechnen brauchen? Heißt das, dass Jesus damals geheilt hat und jetzt Kraft schenkt? Heißt das, dass wir in unserer Krankheit zufrieden sein sollen, weil wir darin eh alles haben, was wir zum Leben brauchen? Naja, also der Status Christ ist dadurch definiert, dass wir alles haben, was wir zum Leben brauchen in Christus. Aber wir dürfen dennoch trotzdem mit Heilung rechnen. Oder besser gesagt, genau deswegen dürfen wir mit Heilung rechnen. Zu Beginn unseres Textes heißt es, und als Jesus in das Haus des Petrus kam, sah er, dass dessen Schwiegermutter da niederlag im Fieber. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie. Anders als bei den anderen Heilungen in diesem Text wurde Jesus nicht gefragt. In der Parallelstelle im Lukas wird er von den Angehörigen gefragt, aber hier lässt Matthäus das bewusst aus. Jesus heilt von sich aus. Er übersieht das Leiden nicht. Und er sieht auch dich in deinem Leid. Er sieht dich in deiner Krankheit. Er sieht dich in deinem Schmerz. Er sieht dich. Und er ist nach wie vor derselbe, der Allmächtige, der Liebevolle, der Arzt. Er kann auch dich anrühren und er kann auch dich heilen. Er kann. Dem Herrn ist nichts unmöglich und wir dürfen erwarten, dass er nach wie vor heilt. Jakobus schreibt, dass wir für Kranke beten sollen. Wenn Jesus nicht mehr heilen würde, wieso sollte Jakobus das schreiben? Aber Jakobus schreibt auch, dass wir in mancherlei Anfechtung und in mancherlei Leid standhaft bleiben sollen. Das heißt auch, dass Gott nicht alles wegnimmt. Jesus heilt, auch heute noch. Seine Macht ist und bleibt ungebrochen. Aber wen er heilt, ist seiner Souveränität und Gnade überlassen. Nicht, weil Gott willkürlich handelt, Gott ist nicht willkürlich, sondern weil er allein weiß, was uns gut tut. Und das hat der Johannes ja auch in seiner Einleitung so schön beschrieben mit diesem Chart. Jesus weiß, was wirklich wichtig ist für uns. Ich habe von einem Prediger gehört, der war an den Stimmbändern erkrankt, seine Stimme war kaputt und er predigte über Heilung. Und mitten in der Predigt kam seine Stimme auf einmal wieder. Er war lange Zeit krank und Gott heilte ihn mitten in der Predigt über Heilung. Ich kenne einen anderen Prediger, der sterbenskrank ist und er wird nicht gesund. Zumindest sieht es nicht danach aus. Gott heilt nach seinem Willen. In unserem Text heilte Jesus alle und er befreite alle Besessenen von Dämonen. Aber alle diese Menschen, jeder einzelne dieser Menschen, die Jesus hier heilte, sind inzwischen tot. Es gibt keinen einzigen von diesen Menschen, der noch lebt. Und ich bin ziemlich sicher, dass viele von diesen Menschen, die Jesus dort heilte, danach nochmal krank geworden sind. Und ich befürchte, dass viele von diesen Menschen nicht zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kamen. Was brachte ihnen die Heilung? Welchen Wert hatte es, wenn sie darüber Jesus nicht als Erlöser und Retter annahmen? Was ist Linderung von gegenwärtigem Schmerz, wenn ich in der Ewigkeit in der Hölle ende? Ich bin davon überzeugt, dass Jesus heute noch heilt. Auch unheilbare Krankheiten. Mein Schwager ist ein Beispiel davon. Ich kenne genug Zeugnisse von Gottes wunderbarem Heilen und seinem Wirken. Aber ich weiß auch, dass Gott nicht jeden heilt. Aber was ich ganz sicher weiß, ist, dass Gott jeden, der zu ihm kommt und ihn anbetet, rettet. Er heilt ganz sicher jede Seele, die sich ihm anvertraut. Wenn du heute zuhörst und Jesus noch nicht als deinen Retter angenommen hast, dann komm doch und bekenne, dass du ihn brauchst, dass du seine Vergebung brauchst, dass du seine Rettung brauchst. Glaub an ihn und bekenne deine Schuld. Er wird nicht an dir vorbeigehen, sondern er wird wie bei der Schwiegermutter stehen bleiben und dich berühren und dich heilen. Er wird deine Sünden vergeben und dich reinigen von der Schuld und deine Seele gesund machen. Er wird die Macht der Sünde und des Teufels über dich brechen mit einem Wort. Und du wirst für alle Ewigkeit gesund, wenn du dich dem Herrn anvertraust. In Sprüche 4, Vers 22 heißt es über die Worte der Weisheit Gottes, sie sind das Leben denen, die sie finden und heilsam ihrem ganzen Leib. Bei Jesus ist wirklich und endgültige Heilung und Rettung. Und wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du bereits gerettet bist, wenn du schon glaubst, dann halte dich daran fest, dass er dich errettet hat, dass er dich geheilt hat, dass er dich gereinigt hat, dass er all das mit dir getan hat und noch viel mehr, was ich vorhin versucht habe zu beschreiben. Er hat dich geheilt. Er hat dich auserwählt. Er hat dich gereinigt. Er hat dich wunderbar hergestellt. Und er hat dich bei der Hand genommen und er hat gesagt, du bist mein. Was gibt es Besseres als diese Gewissheit? Dass der Allerhöchste zu dir sagt, du bist mein. Du bist mein Kind. Ich liebe dich. Ich habe dich gerettet. Und noch einen allerletzten, ganz kurzen Punkt möchte ich mit euch anschauen, der noch da dazugehört zu viertens und ich. Als Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hatte, da heißt es, und sie stand auf und diente ihnen. Wenn Jesus uns heilt, rettet und aus dem Tod der Sünde aufrichtet, was könnten wir dann anderes tun, als ihm nachzufolgen und ihm zu dienen? Nichts. Die Schwiegermutter tat das einzig Richtige, sie diente dem Allmächtigen, der sie geheilt hatte. Und auch wir wollen dem dienen, der uns geheilt hat. Denn wenn er uns heilt und uns zu einem neuen Menschen macht, dann macht er uns zu seinen Dienern. Und er hat uns geschaffen zu Werken, die er zuvor für uns bereitet hat. Und was für ein Segen liegt darin, zu dienen und ihm nachzufolgen. Es mag sein, dass Jesus für dein Leben viel Schmerzen und viel Krankheit bestimmt hat. Aber in diesem Schmerz, in diesem Leid, hat er für dich auch einen Dienst bestimmt. Und wenn dieser Dienst nur beten ist, aber wenn du das tust, dann bist du genau dort, wo du sein musst. Bei ihm und in ihm und aus ihm. Und das ist wahre Freude. Das ist mehr als Gesundheit oder Schmerzfreiheit. Jesus hat uns freigekauft und erlöst, damit wir ihm dienen und ihm in ihm zur ewigen Freude kommen. Und er kann uns gesund machen. Er kann dich gesund machen. Vor allem aber ist er dein. Er ist der Erlöser, er ist der Herr. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Glaubst du das? Was für ein Gott. Was für ein Erlöser. Was für ein Vater an diesem Vatertag. Was für ein Arzt. Amen.